Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Gawert.
Einen schönen guten Tag. Polizisten repräsentieren den Staat wie kaum eine andere Berufsgruppe. Sie verkörpern das Gewaltmonopol des Staates. Sie schützen unsere Grundrechte auf Demos. Sie beschützen uns vor Gewalttätern und schreiten ein, wenn jemand bedroht wird oder diskriminiert wird, wegen seiner sexuellen Orientierung, seiner Herkunft oder Religion. Was aber, wenn Polizisten selbst einer bestimmten Religionsgruppe gegenüber feindlich eingestellt sind oder sich rassistisch oder diskriminierend verhalten? Dass es solche Probleme gibt, das belegen aktuelle Studien. Achtung, Polizei, wie demokratiefest sind unsere Ordnungshüter, fragen wir in diesem Wortwechsel und das sind meine Gäste. Rainer Wendt, er ist Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Der Kriminologe und Soziologe Raphael Beer von der Akademie der Polizei in Hamburg. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Gawert.
Und Bafta Sabo, Sozialwissenschaftlerin und Autorin, die sich in ihren Arbeiten mit Feminismus und Rassismus auseinandersetzt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Tag.
Zum Einstieg in unsere Diskussion würde ich mich gerne mit Ihnen in die Situation einer Polizeistreife begeben. Wir stellen uns vor, Sie haben den Auftrag, Prostituierte zu kontrollieren, um sie vor Menschenhandel, Ausbeutung, Zwangsprostitution zu schützen. Wen kontrollieren Sie von den beiden Personen, die Sie da auf der Straße treffen, Frau Sabo? Die augenscheinlich ältere Person mit Gehhilfe oder die jüngere, die, sagen wir mal, in etwas körperbetonterer Kleidung rumläuft?
Wenn Sie mich jetzt so direkt in die Situation versetzen, dann wahrscheinlich die Jüngere.
Warum?
Sie entspricht wahrscheinlich eher dem Bild einer Prostituierten, mit dem ich rechnen würde.
Herr Wendt, was machen Sie?
Ja, zunächst einmal die Gesamtsituation beurteilen, denn allein auf das Aussehen kommt es ganz sicherlich nicht an. Aber ich stimme Frau Sabo zu, natürlich wird man sich derjenigen Person zunächst widmen, die für das, was wir kontrollieren wollen, am ehesten in Erscheinung kommt.
Herr Beer, da entscheiden sich unsere beiden Wortwechselpolizisten für dieselbe Person. Und ein wichtiger Grund sind eben die äußeren Merkmale. Ne? Alter, Geschlecht, Kleidung. Ist das noch normale Polizeiarbeit oder ist das schon irgendwie problematisch?
Naja, Sie haben ja schon auf einige Dinge hingewiesen, die mehr sind als nur das äußere Aussehen, also wenn man auf Hautfarbe abstellt, nämlich zum Beispiel implizit zumindest die Örtlichkeit, die Tageszeit, aber auch die Kleidung, ja, die Kleidung, das Verhalten und so weiter. Und das sind in der Summe dann Hinweise darauf, dass man sich für diese eine Person entscheidet und nicht für die andere. Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile in der gesamten Debatte, die ja stattgefunden hat nach Black Lives Matter und so weiter, dass dieses sehr einfache Zugehen auf die Hautfarbe nicht mehr stattfindet, sondern dass es eigentlich Social Profiling ist. Das heißt, man hat andere Profile zusätzlich noch im Kopf, die dann zu einer Kontrolle führen.
Was ist das?
Ich glaube allerdings, dass das vorher auch schon der Fall gewesen ist. Das Racial Profiling hat es auch vor Black Lives Matter nicht gegeben.
Doch, es hat es massenhaft gegeben, Herr Wendt. Das wissen wir aus vielen, vielen Berichten.
Und das wissen wir auch, dass es da nicht nur um Hautfarbe ging, sondern natürlich auch viele verschiedene Faktoren mit reinspielen. Aber dass es teilweise relativ absurde Kontrollen gab von Menschen, denen unterstellt wurde, dass sie sich zum Beispiel illegal in Deutschland aufhalten, obwohl sie ein perfektes Deutsch sprechen, obwohl ihre Kleidung zum Beispiel darauf nicht hinweist oder so. Das hat es zuhauf gegeben. Also da gibt es mehr als genug Erfahrungsberichte
von Betroffenen. Da gibt es viele Erzählungen drüber. Das ist aber eben dann nur Erzählungen. Das
Wissen wir auch.
Es gibt zu auch Opfern gehören immer auch Aktenzeichen.
Es gibt auch Gerichtsurteile darüber. Genau. 2012, Bundespolizei. Da ist die ganze Debatte ja ins Rollen gekommen und die Polizisten sagen zu dem Kontrollierten, wir kontrollieren dich, weil du schwarz bist oder wir kontrollieren sie, weil sie schwarz sind. Und da hat es ein Gerichtsurteil gegeben.
Ja, in Koblenz, ich kenne das Urteil und Sie wissen auch, warum die Bundespolizei nicht weiter dagegen vorgegangen ist.
Herr Wendt, warum ist die Bundespolizei nicht weiter dagegen vorgegangen?
Naja, weil sie diesen Sachverhalt nicht weiter in der öffentlichen Debatte haben wollte. Ist doch auch völlig klar, denn diese Debatte nutzt der Polizei nicht, sie schadet ihr ganz massiv, weil immer wieder behauptete Geschichten als sozusagen feststehende Tatsachen kolportiert werden. Das ist ja bei der Polizeigewalt nichts anderes. Das erleben wir ja auch, dass auf irgendwelchen Portalen anonym Geschichten verbreitet werden, die dann für bare Münze genommen werden. Wir sagen immer, dass Opfer beispielsweise von rechtswidriger Polizeigewalt und nur diese produziert Opfer, die haben ein Aktenzeichen in Deutschland. Da gibt es Ermittlungen, da gibt es Anklagen und da gibt es Urteile. Und dann ist jemand Opfer, nicht dann, wenn er nur eine Geschichte erzählt.
Herr Bär, kann man das irgendwie quantifizieren, wie groß das Problem ist, das, über das wir hier sprechen, das Racial Profiling?
Wir können es annähernd quantifizieren, wenn wir uns Studien anschauen, die sich damit beschäftigen. Und die legen schon einige Evidenz vor, dass es viel mehr sind als Geschichten. Das sind oft tatsächlich Erzählungen, die deshalb nicht ein Aktenzeichen bekommen, weil die Menschen Angst haben, weil sie von der Polizei, wenn sie das anzeigen, nicht gehört werden und so weiter und so fort. Da gibt es gute Studien zu. Und ich wundere mich ein bisschen, dass immer noch von Geschichten erzählt wird und von bloßen Erzählungen. Und diese Aktenzeichentreue, das scheint mir doch etwas verwunderlich zu sein.
Ja, das ist dem Rechtsstaat aber evident, immanent, dass er schon darauf achten muss, dass die Geschichten dann irgendwann auch einmal belegt sind.
Aber eine Wahrheit,
aber es gibt ja kaum eine Möglichkeit.
Aber wo Wahrheit, die Wahrheitsfindung findet im Rechtsstaat vor Gericht statt und nicht in irgendwelchen soziologischen Redezirkeln oder sowas.
Herr Wendt, ich würde gerne kurz dazwischen,
Frau Sabo, bitte Sie.
Genau, also es gibt ja mehr als genug Faktoren, die wir kennen bei der Polizei, die das verhindern, dass ein reines Aktenzeichen ausreicht, um solchen Fällen wirklich nachzugehen. Also es gibt interne Strukturen bei der Polizei, die verhindern, dass selbst wenn es einmal zu einer Anzeige kommt, dass diese weiter verfolgt werden. Es gibt einen besonderen Korpsgeist bei der Polizei, es gibt eine besondere Kollegialität. Das ist bei vielen anderen Berufen genauso. Da hat das nicht dieselbe Auswirkung wie bei der Polizei. Die Tatsache, dass man zur Polizei gehen muss, um die Polizei selber für rechtswidriges Verhalten anzuzeigen, ist für viele Betroffene auch schon eine Hürde. Das heißt, es gibt kaum Rahmen, in denen Betroffene unabhängig sich an die Polizei wenden können. Es gibt auch wenig Rahmen, in denen die Polizei rechtswidriges Verhalten von ihren Kolleginnen anzeigen kann, ohne dafür persönliche Konsequenzen zu erfahren. Und das verhindert auch schon, dass dieser rechtliche Rahmen, den Sie gerade aufgezeigt haben, zu einer wirklichen Aufklärung solcher Fälle beiträgt.
So, ich würde gerne mal ein bisschen Ordnung, Herr Wendt, ich würde gerne ein bisschen Ordnung in die Diskussion bringen und erstmal darauf kommen, dass diese Vorwürfe auch für Polizisten ja was bedeuten. Ne? Also es gab diese Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde, die von der Deutschen Hochschule der Polizei ist. Da ging es um die Einstellungen von Polizistinnen und Polizisten, warum sie zum Beispiel den Dienst machen und was sie motiviert. Und ein Ergebnis war eben, dass ein großes Motiv ist, Leuten helfen zu wollen. Dieser Vorwurf Rassismus, Diskriminierung bei der Polizei trifft dann natürlich besonders. Hat das auch damit zu tun, dass Ihr Widerspruch jetzt gegen diese Vorwürfe so massiv ist? Befürchten Sie einen Autoritätsverlust für die Polizei?
Nein, ich glaube, die Polizei muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auch mit ihren Kritikern. Sie muss Dinge auch richtig stellen, wie beispielsweise die immer wieder kolportierte Geschichte, die auch durch Wiederholung nicht wahr wird, dass man zur Polizei gehen muss, um eine Anzeige zu erstatten. Ich weiß nicht, wo die Kritiker der Polizei das immer herhaben. Es ist aber falsch. Es ist einfach nicht richtig. Man muss nicht zur Polizei gehen, um eine Anzeige zu erstatten. Also das muss man einfach aufhören zu erzählen, dass da angeblich eine Angst ist, zur Polizei zu gehen. Man muss gar nicht zur Polizei gehen. Man kann eine Postkarte schreiben und eine Anzeige erstatten. Das geht mittlerweile sogar online. Also das sind alles so Geschichten. Und ansonsten muss Polizei damit sich auseinandersetzen, völlig klar.
Aber an wen richtet man denn diese Postkarte?
Also zum Beispiel an die Staatsanwaltschaft oder an jede Polizeistation.
Aber es ist auch weitreichend bekannt, dass Staatsanwaltschaften nicht völlig unabhängig von der Polizei sind. Das sind Institutionen, die miteinander verwoben sind, wo es eine enge Zusammenarbeit gibt. Also da gibt es überhaupt keine Unabhängigkeit.
Die Staatsanwaltschaften sind ja mittlerweile im selben Boot wie die Polizei. Man muss sich das mal vorstellen. Zwei wichtige staatliche Institutionen kriegen öffentlich pauschal den Vorwurf gemacht, dass sie ihre Arbeit nicht vernünftig machen. Glücklicherweise sieht die Masse der Bevölkerung das völlig anders. Deutlich mehr als 80% nicht nur im europäischen, auch im internationalen Vergleich, ein absoluter Spitzenwert. Es sind eben wie immer oder wie so häufig einzelne Berufsgruppen, aus welchen Interessen auch immer, die an der loyalen Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zweifeln und die Gerichtsbarkeit gleich mit verwurstet. Das heißt, Exekutive und Judikative sind angeblich nicht in Ordnung in Deutschland, das wage ich zu bestreiten.
Herr Bär, aus Sicht des Kriminologen und Soziologen, gibt es diese Angst vor der Polizei, die Befürchtung bei der Staatsanwaltschaft, kein Gehör zu finden? Und inwiefern ist diese Angst berechtigt?
Ja, sie gibt es. Wir können es nicht genau quantifizieren, aber sie gibt es sehr viel mehr, als uns alltäglich bekannt ist. Und es gibt sie vor allen Dingen von den Menschen, die wenig Definitionsmacht haben, die wenig Ahnung über die Strukturen in der deutschen Verwaltung haben, die möglicherweise hier keinen Rechtsstatus haben, keinen Aufenthaltsstatus und so weiter. Es gibt Kohorten und Menschen in Deutschland, die tatsächlich nicht so sicher leben können wie die bürgerliche Mitte.
Okay, das waren die Ängste, die Sie beschrieben haben. Sind diese Ängste berechtigt? Haben wir eine Polizei und eine Staatsanwaltschaft, an die man sich nicht wenden kann?
Nein, das natürlich nicht. Und Herr Wendt, ich wundere mich immer wieder, dass Sie das mit Ihrer Pauschalität und mit diesem Misstrauen und mit dem Gesamten und sowas immer in einen Topf werfen. Das ist doch eigentlich überhaupt nicht mal. Keiner von uns sagt, dass man der deutschen Polizei oder der deutschen Staatsanwaltschaft oder sowas überhaupt nicht mehr vertrauen kann. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man zusätzliche Kontrollmittel braucht, die nicht den Einzelfall bewerten, sondern die auf Strukturen schauen. Das ist zum Beispiel die Aufgabe von sogenannten Polizeibeauftragten, die, Herr Wendt, Hilfsorgane der Landtage sind. Ja, Sie mokieren sich ja manchmal über mein Rechtsverständnis, aber ich glaube, rechtsstaatlich ist es nicht, also es gibt doch kein besseres rechtsstaatliches Instrument als ein Parlament, ein Landtag, der schaut, was seine Exekutive tut. Zusätzlich zur Staatsanwaltschaft, die Einzelfälle behandelt. Die Staatsanwaltschaft schaut nicht nach Strukturen. Wir haben ein Individualstrafrecht, die schaut individuelle Fälle an. Und zusätzlich muss man doch aber schauen, die Menschen, die individuell handeln, sind doch keine Monaden, die ohne Kontakt irgendwie in der Gegend rumlaufen. Es sind doch Strukturen, die Menschen in Situationen bringen, so zu handeln. Und das muss angeschaut werden.
Herr Wendt. Aber sehen Sie, Polizei und Staatsanwaltschaft sind die einzigen Behörden, die pauschal verurteilt werden und pauschal auch verdächtigt werden, sich unrechtsstaatlichen Gelüsten sozusagen hinzugeben. Das ist doch nicht in Ordnung.
Aber woher nehmen Sie das denn mit der Pauschalität?
Ich will Ihnen das sagen, Herr Bär. Ja, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen das. Es gibt nur die Polizei, die Kennzeichnungspflicht kriegt. Die Polizei wird pauschal verdächtigt, rechtswidrig Leute zu verprügeln. Deshalb muss man sich kennzeichnen. Die Polizei kriegt ein Bundesdisziplinargesetz, damit man sie per Verwaltungsakt rausschmeißen kann. Die Polizei kriegt einen Bundespolizeibeauftragten. Die Bundespolizei, muss man sich mal vorstellen, wie in Berlin auch, der eben nicht das, was Sie da darstellen, so eine Art Hilfsorgan des Landtages ist, der eine Ermittlungsbehörde ist, eine Sonderjustiz nur gegen die Polizei. Das ist das Erste, was wieder abgeschafft werden muss.
Um noch mal etwas zu strukturieren.
Das gilt für alle Polizistinnen und Polizisten in Deutschland, und zwar pauschal. Die Polizei darf man pauschal diskriminieren. Genau das wird hier gemacht.
Das war genau. Jetzt möchte ich kurz noch mal ein bisschen die Diskussion einfangen. Die pauschale Verurteilung der Polizei habe ich aus dem, was Herr Bär eben gesagt hat, so nicht rausgehört. Wohl Kritik daran, an bestimmten Enden von der Polizei, an bestimmten Strukturen von der Polizei. Und wenn wir uns die jüngsten Studien angucken, die es über die Polizei gibt, dann wird ja auch klar, dass sich in der Polizei größtenteils die Einstellungen wiederfinden, die sich auch in der Bevölkerung wiederfinden. Bei einzelnen Gruppen ist die Einstellung etwas positiver Frauen gegenüber als in der Gesamtgesellschaft, bei anderen Teilen, wie Asylbewerbern zum Beispiel, da ist die Haltung etwas kritischer. Inwiefern kann man das Problem bei der Polizei genauer fassen, an welchen Enden oder welchen Strukturen es dort hakt, Herr Bär?
Naja, die Polizei hat ja nicht jeden Tag mit dem gesamten Gesellschaftsbild zu tun, sondern es sind schon Segmente von Gesellschaft. Es sind zum Teil schwierige soziale Situationen, in die PolizistInnen gerufen werden und dann Entscheidungen treffen müssen. Das ist eine schwierige Aufgabe und dazu braucht man ein demokratisch gesichertes Menschenbild und Gesellschaftsbild. Wenn ich jetzt in der Studie lese, auf Seite 122 in der Abbildung 11, dass insgesamt 72% der befragten Personen von etwa 40.000 zustimmend oder ambivalent autoritativen Mustern sind, dann bekomme ich wirklich Sorge über die Rechtsstaatlichkeit dieser Menschen. Wenn ich also lese, dass 13% offen sagen, ja, ich bekenne mich dazu, autoritäre Einstellungen zu haben. Und 59% davon nochmal zusätzlich ambivalent sind, also nicht berechenbar. Dann kann man schon Sorge kriegen, und das war die Aussage dieser Studie, die mich auch am meisten irritiert hat und am meisten besorgt hat, weil es eine große Gruppe von Menschen ist in der Polizei, davon viele im Vollzugsdienst, denen man nicht trauen kann, wie sie es mit ihrer Demokratiefestigkeit denn handhaben.
Wie schauen Sie auf diese Studie, Frau Szabo?
Ich würde dem von Herrn Bär gesagten einmal zustimmen. Ich denke aber auch, dass es ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, ob diese Studie wirklich die Polizei in ihrer Realität so abbildet, wie sie es tut. Es wurden Stichproben erhoben, es ist nicht so ganz klar, wo befinden sich die Beamten, was ist eigentlich der Rücklauf. Das heißt, ob diese Studie so repräsentativ in ihren Einstellungen die Polizei wirklich abbildet, ist nicht so klar. Vor allem, weil auch davon auszugehen ist, dass Polizisten, die dieser Studie ablehnend gegenüberstehen, die an dieser auch nicht teilgenommen haben. Das würde ich einmal problematisieren. Ich würde aber gerne noch einmal was dazu sagen, was Herr Wendt eben gesagt hat, dass die Polizei im Besonderen diskriminiert wird durch einen besonderen Rassismusverdacht. Und ich denke nicht, dass es das ist, worum es geht, sondern bei der Polizei ist einfach eine besondere Problematik da drin, wenn sie menschenfeindliche Einstellungen hegen, die sie bewiesenermaßen, und wenn es nur der gesellschaftliche Durchschnitt ist, den sie eben auch hegen, weil es einen Unterschied macht, ob ein Polizist, der eine Waffe trägt und deswegen auch legal Menschen körperliche, physische Gewalt antun kann, bestimmte Einstellungen hegt oder ob es jemand ist, der einfach nur Beamter irgendwo in der Kulturverwaltung ist. Das hat ganz andere Konsequenzen. Das kann potenziell tödlich enden. Das kann mit massiver körperlicher Gewalt enden. Das kann Betroffene traumatisieren und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nicht eine Diskriminierung der Polizei als Berufsgruppe oder als Beamtengruppe, die irgendwie unter einem besonderen Verdacht steht, sondern es geht darum, dass es bei der Polizei im Gegensatz zu anderen Gruppen in der Gesellschaft einfach besondere Konsequenzen hat, wenn sie diese Art von menschenfeindlichen Einstellungen hegen. Und das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja, und ich stimme Ihnen ja sogar ausdrücklich zu, dass die Polizei eine besondere Gruppe ist, und zwar deshalb, weil sie das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen hat. Und deshalb widerspreche ich immer dann, wenn davon gesprochen wird, naja, die Polizei ist auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung, das will sie gar nicht sein. Ich will nicht, dass die Polizei ein Querschnitt der Bevölkerung ist, denn in jeder Bevölkerung gibt es Verrückte, gibt es Kriminelle, gibt es Perverse, gibt es alles Mögliche, die wollen wir alle bei der Polizei nicht haben. Und deshalb haben wir ein sehr kluges Disziplinarrecht, ein sehr kluges Strafrecht, und das sind die Ordnungsnormen, nach denen sich das richtet, und nicht beispielsweise, ob jemand eine Einstellung für problematisch hält, so wie ich das auch in dieser Studie da gelesen habe. Wer bestimmt denn, welche Einstellung problematisch ist? Das bestimmt das Disziplinarrecht und notfalls das Strafrecht. Und das ist ein scharfes Schwert und das wird auch angewendet. Da brauchen Sie überhaupt keine Sorgen zu machen.
Stärkt es nicht das Vertrauen in die Polizei, wenn man da so genau hinguckt? Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Herr Wendt, das ist ganz gut, dass es so ein Disziplinarrecht gibt. Eben hat sich das noch ein bisschen anders angehört.
Nee, das habe ich noch. Ich hat sich noch nie anders angehört. Dieses Disziplinarrecht ordnet das regelbasierte Verhalten im Innenverhältnis, und das andere ist das Strafverhältnis. Ich behaupte nur, dass es auch funktioniert. Und zwar und wir deshalb also solche Dinge wie eine Sonderjustiz gegen die Polizei nicht brauchen, sondern das funktioniert mit den vorhandenen Instrumenten. Aber es wird immer wieder behauptet, dass man das braucht. Und das halte ich für falsch, weil die Polizei sich diesen Vorwurf nicht ausmachen muss. Und im Übrigen werden auch hier an dieser Stelle immer wieder die Geschichten mit den tatsächlich ermittelten Sachverhalten gleichgesetzt. Denn Tatsache ist auch, dass die Ermittlungsergebnisse häufig andere sind als die Anzahl der Vorwürfe.
Darf ich hier kurz noch mal sagen, dass ein Polizeibeauftragter keine Sonderjustiz ist?
Wetten doch, das ist eine Ermittlungsbehörde, Herr Bär.
Es ist keine. Wo hat sie denn justizielle Ermittlungsmöglichkeiten?
Sie hat Ermittlungs. In Berlin hat sie, der Polizeibeauftragte in Berlin hat so etwas, und der Bundespolizeibeauftragte, der ausdrücklich von sich sagt, dass er jetzt die Möglichkeit hat, politische Verfahren gegen die Polizei zu führen. Das muss man sich mal vorstellen in einem Rechtsstaat. Das heißt, Sie müssen sich schon erkundigen, Herr Bär, was die Polizeibeauftragten in den unterschiedlichen Bereichen für Aufgaben haben. Nein, das mag in Hamburg und Schleswig-Holstein anders sein, aber bei der Bundespolizei ist das so. Da ist es eine Sonderjustiz gegen die Polizei.
Ich würde die Diskussion mal stehen lassen. Wir haben verstanden, dass auf die Polizei sehr genau geschaut wird und dass das aber auch von Ihnen kritisiert wird, insbesondere die Befugnisse, die manche Stellen haben gegenüber der Polizei. Herr Wendt, Sie hatten eben gesagt, da wird in den Studien, ich fasse das kurz zusammen, wird in den Studien so festgelegt, was ist alles so menschenfeindlich, und fühlten sich da ungerecht eingeschätzt von den Studien, dass da Urteile gefällt werden, die so nicht zutreffen. Schauen wir doch mal rein in diese Studie, die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde. Da gab es zum Beispiel die Einschätzung, die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Da haben relativ viele Polizistinnen und Polizisten auch zugestimmt. Das zu bejahen gilt als menschenfeindlich in der Studie. Aber, könnte man sagen, deckt sich ja vielleicht auch mit der amtlichen, deckt sich ja vielleicht auch mit der amtlichen Statistik. Schutzquote liegt bei 76,7%. Das heißt, tatsächlich bekommen die meisten keinen Schutz. Was ist an der Einschätzung in der Studie, an der Beurteilung, das ist menschenfeindlich? Menschenfeindlich, Herr Beer.
Ja, sie formt sozusagen von vornherein ein Menschenbild und ein Weltbild, ein Gesellschaftsbild. Und das ist eben das, was wir dann auch später als Strukturen beschreiben. Strukturen sind ja nicht irgendwelche Dinge, die Totalität bedeuten, sondern die Dispositionen sind Weichenstellungen. Und wenn ich in einer Welt lebe, in der es für normal gehalten wird, dass ich solche Äußerungen mache, dass wir zum Beispiel hier zu viele Ausländer in Deutschland haben etc., 51% bejahen das oder sind da ambivalent. Das ist schon merkwürdig und das ist besorgniserregend, wenn in der Polizei eine Kultur herrscht, in der das so gang und gäbe ist und gesagt. Und das sind keine Minderheiten und das sind auch keine Einzelfälle. Und wir müssen uns eins vorstellen, wenn wir einzelne Fälle anschauen, die wirklich kriminell sind, die kriminelle Energie bedeuten, die diskriminierend sind etc., die Straftatbestände verwirklichen, das ist das eine. Das andere sind aber die vorhergehenden Haltungen, die herrschen. Wenn ich in einem Klima lebe, das autoritär ist, das keine demokratischen Entscheidungen zulässt, das keine Vielfalt zulässt, dann ist das der Humus, auf dem Extremismus und Rassismus etc. wächst. Und das ist das, was uns Sorgen machen sollte. Da sollte man hinschauen, statt immer nur zu sagen, das sind Einzelfälle, weil das ist sowieso ein komisches Wort, Einzelfälle, weil jeder Fall, der mehr als einzeln ist, sind schon mehrere Fälle. Aber das, auf diese Quantität kommt überhaupt nicht auf diese anthropologische Suche nach Menschen an, sondern es kommt darauf an, in welchen Situationen diese Menschen und wie viel Macht sie bekommen, handeln zu wollen, wie sie handeln. Das sind Strukturen. Dafür sind Strukturen verantwortlich. Und da müsste man hinschauen, statt immer nur zu sagen, die haben keine Ahnung, die da
wenn Polizisten, betreiben. Also Entschuldigung, wenn Polizisten, das ist sozusagen auch berufsimmanent, mit Autorität besser klarkommen als andere, dann liegt das unter anderem daran, dass sie das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen haben. Das tut man übrigens nur mit Autorität. Ich hätte zu dieser Frage übrigens auch Ja gesagt. Und alles andere ist statistisch erwiesen. Wenn die Schutzquote so ist, wie sie ist, dann darf man das auch sagen. Und das Letzte, was Sie eben kritisiert haben als Haltung, das teilt mittlerweile die Haltung der meisten demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag und teilweise auch in der Bundesregierung. Also so schlimm extremistisch sind die alle nicht.
Schauen Sie sich die Frage doch bitte mal an, ganz
kurz. Herr Beer, Frau Sauber, bitte.
Also das stimmt nicht. Also auch wenn Sie dieser Aussage zustimmen würden und die meisten anderen Polizisten das auch tun würden, ist es trotzdem, entspricht es nicht unbedingt der Wahrheit. Die Schutzquote sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob Menschen in Herkunftsländern tatsächlich verfolgt werden, also dass sie tatsächlich auch einen Anspruch auf Asyl haben, sondern es ist in Deutschland tatsächlich extrem schwer, diesen Anspruch auf Asyl zu erheben, weil er Anfang der 90er Jahre das Grundrecht auf Asyl quasi faktisch aufgehoben wurde. Das heißt, es ist ohnehin schon schwierig, diesen rechtlichen Status in Deutschland zu erlangen. Das sagt nichts darüber aus, ob diese Menschen in ihren Herkunftsländern tatsächlich politisch verfolgt wurden, sondern eher, ob sie in Deutschland dieses Recht auf Asyl erhalten können. Das heißt, das stimmt erstmal so nicht.
Wer soll das denn sonst bestimmen?
Also auf jeden Fall nicht die Polizei. Also in jedem Fall nicht die Polizei. Es ist nicht die Institution, die in der Lage ist, juristisch und politisch einzuschätzen, ob eine reale politische Verfolgung stattfindet.
Das heißt, einzelne
Polizisten sind nicht in der Lage zu bestimmen, ob eine politische Verfolgung stattfindet oder nicht. Dazu haben sie weder die Kompetenzen noch die Befugnisse. Aber der Grund ist, dass diese Einstellungen handlungsanleitend sein können im Umgang mit Menschen, die entweder Realasylbewerber sind oder die sie als Asylbewerber wahrnehmen. Dass sie als Menschen wahrnehmen, die in Deutschland eigentlich nichts zu tun haben oder die hier sind, um sich möglicherweise irgendwelche Vorteile zu erschleichen. Und das prägt sie in ihrem Umgang mit diesen Leuten. Das sehen wir ja. Also es gibt ja auch einen Rahmen, in dem diese Studie stattgefunden hat. Es gibt ja einen Grund, warum diese Studie stattfindet.
Also vielleicht kann man das mal klarstellen.
Also ich bin noch nicht fertig. Kleinen Moment. Ich bin noch nicht ganz fertig. Diese Studie findet ja in einem bestimmten Rahmen statt. Es gibt einen Anlass, weswegen diese Studie angeleitet wurde. Sie sollte eine Art Kompromiss sein zwischen bestimmten politischen Vorwürfen an die Polizei, dass es Rassismus bei der Polizei gibt und ich sage jetzt mal auch gewisse uneinsichtige Töne von Seiten des Innenministeriums und der Polizei. Das heißt, das ist so eine Art Kompromiss gewesen. Aber der Grund, warum diese Studie, der Anlass für diese Studie ist ja, dass es Fälle von Rassismus bei der Polizei gab oder Menschen, die rassistische Fälle bei der Polizei angemerkt haben. Es gab öffentliche Kampagnen dazu. Und der Anlass dieser Studie ist herauszufinden, wie kommt es eigentlich dazu? Gibt es diese Einstellung bei der Polizei, die möglicherweise dazu motivieren, rassistische Polizeiarbeit zu begehen, rassistische Polizeigewalt auszuführen und so weiter und so fort.
Das sagt die Autorin Bafta Sabo. Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Achtung Polizei, wie demokratiefest sind unsere Ordnungshüter, fragen wir und diskutieren mit dem Kriminologen und Soziologen Raphael Beer von der Akademie der Polizei in Hamburg und Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, Sie wollten auf das Gesagte reagieren.
Dem Eindruck widersprechen, dass die Polizei für sich beansprucht, zu entscheiden, wer hier einen Schutzstatus bekommt oder nicht. Das ist natürlich Unfug. Das machen andere Behörden und das machen viele Instanzen, durch die man das einklagen kann.
Ich glaube, Herr Wendt, es ging darum, klarzumachen, dass es in der dass in dieser Aussage die Polizisten getroffen haben, die Deckung hat in Statistiken, dass da trotzdem eine Einstellung drin steckt. Das war, glaube ich, die Absicht, klarzumachen.
Ja, das ist aber doch eine Interpretation. Die kann man machen, aber das hat ja nichts mit dem tatsächlichen Denkmuster von Polizisten zu tun in Deutschland. Also das ist eine Interpretation, die nun einmal unzulässig ist, weil Polizisten auf ihre, sie haben Handlungsmuster und sie haben vor allen Dingen Daten und Fakten und auf die berufen sie sich. Und wenn sie sich darauf berufen, dann darf man ihnen deshalb daraus nicht undemokratische Denkmuster unterstellen. Wie kommt man eigentlich auf eine solche Idee?
Da hat er doch recht, der Herr Wendt, oder Herr Beer?
Naja, wenn man glaubt, dass nur das, was ein Aktenzeichen hat, Wahrheit ist und ansonsten nichts existiert, unter diesen Bedingungen hat man recht. Aber leider gibt es auch Wahrheiten und auch sichere existenzielle Annahmen, die außerhalb des Aktenzeichens stattfinden. Insofern verwundert mich das nicht, dass Herr Wendt so denkt und argumentiert, aber es entspricht leider überhaupt nicht der Situation, in der sich weder Polizei noch Gesellschaft befinden. Übrigens darf ich nochmal darauf hinweisen, dass auch in der Polizei eine große Unruhe darüber besteht, unter Kollegen, was sich sozusagen in Sachen Rassismus und Diskriminierung abspielt. Und viele rufen danach, endlich hier Licht anzumachen und sie zu unterstützen in ihrem Bemühen, rechtsstaatlich und demokratisch fest zu arbeiten. In Niedersachsen gibt es zum Beispiel eine große Initiative Polizeischutz für die Demokratie, in der Multiplikatoren, also Polizistinnen und Polizisten aus der Basis gestärkt werden, einzugreifen und etwas entgegenzusetzen, wenn sie mitbekommen, dass Kollegen Dinge tun, die Fehlverhalten bedeuten, die nicht im Sinne ihres Eides stattfinden, die nicht im Sinne des Leitbildes stattfinden. Also das sind auch Wahrheiten, die sogar Polizeiführer und Behördenleiter einsehen mittlerweile. Die Gewerkschaft der Polizei und Deutsche Polizeigewerkschaft offenbar nicht. Aber es gibt diese Unruhe und es gibt diese Bemühungen in der Polizei selbst. Das ist nicht so einfach mit Aktenzeichen zu machen.
Naja, aber die Aktenzeichen helfen schon, lieber Herr Beer, und das Projekt Demokratische Polizei in Niedersachsen. Ja, da gibt es einige, die da mitmachen. Es gibt auch etliche Personalräte und Hauptpersonalräte, die dort niemanden hin entsandt haben, weil sie nicht der Auffassung sind, dass Polizei Nachhilfeunterricht in Demokratiebildung braucht, sondern weil sie der Auffassung sind, und diese Auffassung teile ich, dass wir seit vielen Jahrzehnten auf eine sehr große demokratische Kultur in der deutschen Polizei zurückschauen können. Und viele Menschen im Übrigen, dass die meisten Menschen das auch so sehen, denn nicht umsonst ist es ja so, Deutschland, wenn das hier alles von Rassismus, wenn die Polizei und Staatsanwaltschaft nichts anderes wäre als eine Bande von Rassisten und Schlägern, dann würden sich nicht so viele Menschen auf den Weg nach Deutschland machen.
Wie steht es denn um die Fehlerkultur in der Polizei, wenn denn Dinge passieren, die diskriminierend sind oder die rassistisch sind, Herr Wendt?
Dann gibt es Disziplinarverfahren und dann gibt es Strafverfahren und die sehen teilweise sehr drastische Konsequenzen vor und die laufen alle nach einem ordentlichen rechtsstaatlichen Verfahren. Das heißt, auch derjenige, der beispielsweise beschuldigt wird, rassistisch sich geäußert oder verhalten zu haben, der hat ein Anrecht darauf, sich ordnungsgemäß zu verteidigen und nicht sofort kaltgestellt, sozial geächtet und ausgegliedert zu werden. So ein Rechtsstaat sind wir, das heißt, auch die Polizei funktioniert im Innern nach rechtsstaatlichen und demokratischen Regeln. Das passt nicht immer jedem. Am liebsten würde man lieber die Leute gleich schnell in die Medien zerren und man würde sie öffentlich steinigen. Genauso läuft das nämlich in der Wirklichkeit.
In der Wirklichkeit sitzen in einem Streifenwagen auch zwei Polizistinnen und Polizisten zusammen und sind gemeinsam auf Streife. Die müssen schnell entscheiden, die müssen einander vertrauen können. Und die brauchen auch einen guten Zusammenhalt. Aus Ihren Forschungen, Herr Beer, wie leicht fällt es in so einer Situation auch bei dem Kollegen, bei der Kollegin, mit dem man da unterwegs ist, tatsächlich Fehler zu benennen, die dann, wie das Herr Wendt ja auch eben geschildert hat, in einem Disziplinarverfahren enden können.
Naja, es gibt unterschiedliche Formen von Fehlern und vorausgesetzt muss man sagen, zunächst mal definieren sich alle als Gefahrengemeinschaft, als Solidargemeinschaft. Das ist sozusagen das, was sie von Anfang an, zu Beginn der Ausbildung und auch später quasi einatmen. Also man ist sich nicht feindlich gesonnen und kontrolliert sich nicht gegenseitig, sondern man ist natürlich erstmal eine Gemeinschaft, die darauf baut, dass alle ordentlich ihren Dienst versehen und alle am gleichen Strang ziehen. Das ist das eine. Dann gibt es eine Reihe von Fehlern. Die einen sind suboptimale Ökonomie, da wird was verloren, da, ne, da baut man einen Unfall und schreibt den vielleicht gerade für den Kollegen oder. Das sind eher die kleinen. Und im Kern des Begriffs Fehlerkultur steht aber, ein Fehler, den PolizeibeamtInnen tun, hat strafrechtliche Konsequenz und ist im Höchstfall irreversibel, das heißt nicht mehr gut zu machen. Frau Sauber hat vorhin davon gesprochen, dass im Zweifel die Gewaltfähigkeit der Polizei bis zum Tod führen kann. Und dann ist es natürlich schwierig, das auf kleiner Flamme sozusagen unter Kollegen einfach mal zu bereden und im Nachhinein zu besprechen. Da braucht man schon Interventionsmöglichkeiten, die einem in die Lage versetzen, eben nicht als Kameradenverräter diskreditiert zu werden, rausgeschmissen zu werden aus der Gefahrengemeinschaft, weil man auf einen Fehler hingewiesen hat. Und das passierte in meinen früheren Forschungen, habe ich das oft vorgefunden, heute immer noch. Und deswegen brauchen wir einen Paradigmenwechsel in Sachen Solidarität und Gefahrengemeinschaft. Diejenigen müssen gestärkt werden, die in der Nähe von diesen Kollegen sind, die Fehler machen. Und die müssen gestärkt werden, um eben das Betriebsklima sozusagen zu stärken, um die Loyalität in der Polizei, die Integrität der Polizei aufrechtzuerhalten und nicht schweigen zu müssen, weil sie Angst haben, sonst tatsächlich gemobbt zu werden. Das kommt häufig genug vor. Wir finden ja manchmal Skandalisierungen davon, aber das ist immer nur die Spitze des Eisbergs.
Genau, also es gibt ja auch immer mehr Erfahrungsberichte, die in den letzten Jahren herausgekommen sind von Menschen, die ihre Ausbildung bei der Polizei aus genau solchen Gründen abgebrochen haben, weil es dort Strukturen gab, die sie nicht mehr mittragen konnten und so weiter. Aber ich würde gerne auch nochmal auf die andere Seite verweisen. Also wir sprechen jetzt immer mal wieder davon, dass die Polizei natürlich auch Fehler begeht und das sind Dinge, die man in einem Disziplinarverfahren aufarbeiten kann. Aber was macht das eigentlich mit den Betroffenen? Also für die Polizei sind es möglicherweise einfach Fehler, die sie in einem Disziplinarverfahren aufgreifen. Sie meinten gerade, Herr Wendt, dass sie nicht der Meinung sind, dass man diese Leute dann sofort irgendwie kaltstellen muss. Es kommt auf den Einzelfall an. Also wir hatten jetzt in zahlreichen Bundesländern rechtsextreme Chats, die aufgeflogen sind von Menschen, die nicht kaltgestellt wurden. Ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass Menschen, die Witze über Anne Frank machen, kaltgestellt werden sollten. Das ist aber eine persönliche Einstellung. Das sind Konsequenzen, die nicht eingeleitet wurden bei den meisten der Polizisten, bei denen solche Chats und solche Äußerungen aufgeflogen sind. Aber was macht das eigentlich mit den Betroffenen? Menschen werden kontrolliert, Menschen werden mitgenommen, Menschen werden gezwungen, sich frei zu machen, weil sie zum Beispiel nach Drogen kontrolliert wurden und so weiter. Und es kann dann sein, dass die Polizei einen falschen Eindruck von der Person hatte, weil sie sich fälschlicherweise aufgrund des Äußeren der Person davon ausgegangen sind, dass diese Person eventuell Drogen dabei hat oder Drogen verkauft. Und das ist aber nicht der Fall gewesen oder vielleicht ist es der Fall gewesen, aber der Punkt ist, das hinterlässt bei den Betroffenen häufig ein Gefühl von Demütigung, ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Menschen, die besonders viel von Polizeigewalt auch betroffen sind und die Studie hat ja auch nachgewiesen, dass Menschen sind, wo die Polizei häufig eher negative Einstellungen hat, sind Obdachlose. Das sind Menschen, die haben kein Zuhause, die leben im öffentlichen Raum. Das heißt, die haben gar keine Orte, wo sie sicher sind, sind immer ausgeliefert. Und das sind Menschen, die nachgewiesenermaßen überdurchschnittlich viel Polizeigewalt erleben. Was macht das eigentlich mit diesen Leuten? Für die Polizei sind das vielleicht Fehler, die man disziplinarisch aufarbeiten kann, aber diese Menschen werden teilweise nachhaltig traumatisiert, denen wird Gewalt angetan. Also diese Fehler sind für die andere Seite häufig viel verheerender als für die einzelnen Polizeibeamten oder ihre Kollegen selbst.
Ich weiß gar nicht, wo die Vorstellung herkommt, dass das disziplinarische Aufarbeiten, wie Sie das nennen, so eine Art Stuhlkreis ist, wo dann alles schnell erledigt ist. Und ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass wenn Polizei die Anwendung von unmittelbarem Zwang rechtswidrigerweise ausübt und da jemand zu Tode kommt, dass man das auf kleiner Flamme untereinander kochen kann. Es werden ganz normale Strafverfahren eingeleitet, Todesermittlungsverfahren und Disziplinarverfahren sind auch kein Spielzeug, sondern schneiden tief in die Rechte und in die Befindlichkeiten, in die berufliche Wirklichkeit von Kolleginnen und Kollegen ein. Und deshalb haben sie Anspruch auf rechtsstaatliche Verfahren und nicht darauf, schnell mal kaltgestellt zu werden, nur weil irgendwo eine Geschichte erzählt wird. Die Geschichte ist dann erwiesen, wenn sie durchermittelt ist und hinterher beweiskräftig festgestellt wurde, ja, das war so. Entschuldigung, im Rechtsstaat müssen wir uns
nicht.
Daran also halten. Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt. Es reicht Ihnen schon, wenn Sie Ihren Erzählungen glauben. Aber ich glaube dann den Erzählungen, wenn sie ermittelt und wenn sie dann hinterher auch erwiesen sind.
Also ich glaube, Sie haben diese Vorstellung davon, dass Menschen überall in Deutschland rumlaufen und sich einfach Geschichten darüber ausdenken, dass die Polizei ihnen Gewalt angetan hat. Aber es ist doch total absurd, davon auszugehen, dass es wahrscheinlicher ist, dass Menschen sich irgendwelche Gewalterfahrungen ausdenken, als dass die Polizei sich tatsächlich rechtswidrig gewalttätig verhält und das leugnet. Also das ist doch eine total absurde Ausgangspunkt,
um sich mit dieser Thematik
auszusetzen. Ich finde das extrem absurd. Ja. Aber diese Statistiken bilden die Realität nicht wirklich ab, sondern Statistiken sind immer nur ein Teil der Realität.
Ja, und wer kennt denn die Realität? Die denkt man sich in irgendwelchen Studien aus. Das kann doch so nicht sein.
Die sind
sein.
Teilweise auf Video, die haben teilweise Zeugenberichte, die erleben die Menschen selber und die Tatsache, dass niemand dabei ist, wenn sie diese Gewalt erfahren und dass diese Gewalt tatsächlich auch rechtlich später nicht aufgearbeitet wird, macht das nicht weniger real.
Also, dass man
das macht es nicht weniger
Videos
echt. Es hat dann trotzdem stattgefunden, auch wenn niemand das gesehen hat. Das und für die Betroffenen hat es stattgefunden. Die waren dabei. Die haben diese Gewalt auch erfahren.
Die Sachen sind jetzt schlecht greifbar. Sie sind statistisch nicht so abgebildet, wo Sie sagen, da wären Sie mit einverstanden, Frau Szabo. Es gibt diese Fälle, es gibt einzelne Fälle, wo Sie darauf hinweisen, dass es Videos gibt. Und es gibt einen Fall, Herr Bär, da kann man vielleicht mal auf die Struktur gucken, die dann hinter Entwicklungen steht und wo wir auch mal darauf blicken können, an welchen Stellen Polizeiarbeit vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial hat, nämlich diesen Fall von Dortmund, wo ein 16-jähriger Geflüchteter von der Polizei bei einem Einsatz erschossen wurde. Der hat ein Messer gezogen. Diesen Fall haben Sie sich auch genauer angeguckt, Herr Bär. Was ist da verkehrt gelaufen? Was kann man daraus lernen für Polizeiarbeit? Das hat ja auch damit zu tun, wie Polizistinnen und Polizisten Menschen gegenübertreten, die einen Migrationshintergrund haben, die eindeutig als nicht von hier gelesen werden können.
Ja, das halte ich nicht für das stärkste Problem in diesem Fall. Das ist eher ein Verständigungsproblem gewesen. Was das Problematische ist, dass PolizistInnen in solchen Situationen, und dann weise ich ihnen keine persönliche Schuld zu, in erster Linie die Gefahr sehen. Die Gefahr, die durch einen Gegenstand, ein Messer ausgeht, und sie sehen nicht die Not des Menschen. Und danach richtet sich dann das Vorgehen, und das Vorgehen hat dramatische Folgen gehabt. Was für mich das Problematische ist, dass nachher auch eine Erzählung stattgefunden hat. Und zwar die Erzählung des Dienstgruppenleiters bzw. des Einsatzführers, dass es eine ganz klassische Notwehrsituation war. Und nur durch einen Zufall, nämlich dadurch, dass ein objektives Beweismittel, ein Telefon, noch mit im Spiel war, konnte der Oberstaatsanwalt diese Erzählung konterkarieren und konnte sagen, das kann so nicht gewesen sein, es muss noch was dazwischen gewesen sein. Und dann hat man eben Ermittlungen angestellt, und in diesem Fall, und das ist eine günstige Entwicklung gewesen im rechtsstaatlichen Sinne, in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft früh und transparent die Öffentlichkeit informiert über ihr Gegenwissen. Das heißt, es ist zu dem Erzählung, zu der Rekonstruktion der Polizei ist ein Gegenwissen entstanden, und dadurch ist eine Ermittlung aufgenommen worden, und dadurch sind jetzt diese Polizisten im Hauptverfahren vor Gericht. Und das ist ein besonderes Erlebnis, weil wenn wir diese objektiven Beweismittel eben nicht hätten, weil seltsamerweise alle Bodycams zum Beispiel ausgeschaltet waren, wenn wir diese objektiven Beweismittel nicht haben, sind wir darauf angewiesen, dass Polizisten objektiv und neutral die Wahrheit sagen. Und das ist, gelinde gesagt, unter diesen Umständen fast übermenschlich. Ja? Und es passiert auch nicht immer so. Polizisten ermitteln, rekonstruieren solche Situationen in der Regel danach, dass sie nichts falsch gemacht haben. Denn wir haben keine Fehlerkultur in der Polizei, keine Fehlernutzungskultur, sondern traditionell haben wir eine Fehlerfreiheits- oder eine Fehlervermeidungskultur. Und danach richten sich auch die Berichte von solchen sehr schwierigen Einsätzen.
Was kann die Polizei aus diesem Fall lernen? Gibt es etwas, was man in der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel verändern kann in den Trainings, Herr Bär?
Na, vieles. Also man kann komplexere Trainingssituationen aufbauen und nicht nur die Worst-Case-Situationen. Es wird ja immer davon ausgegangen, die 6-Meter-Distanz, da kann man nicht mehr agieren, da muss man schießen, sonst kommt er auf einem zugelaufen. Die Wirklichkeit ist viel, viel komplexer. Das müsste man aber untersuchen lassen. Man müsste mal auch gucken lassen, in wie vielen Situationen, in denen Messer im Spiel sind, Polizisten klug agieren, deeskalierend agieren. Das wissen wir alles nicht so genau. Das Zweite ist aber, man muss sozusagen hinter den Kulissen auch schauen, dass beispielsweise die Expertise der Polizei im Umgang mit Menschen in psychischen Notsituationen größer wird. Das kann man nicht durch einen Tageslehrgang machen. Da macht Nordrhein-Westfalen macht jetzt 2 Tage länger diese Trainings. Das sind aber alles Dinge, die für ein Problembewusstsein zeugen, was ich auch unterstütze und was auch gut ist, die aber noch nicht ausreichen, um zu sagen, der Polizei die Möglichkeit zu geben, hier souveräner einzuschreiten. Und vor allen Dingen eines müsste ich immer wieder an dieser Stelle, sage ich immer wieder, die Bodycams müssten eigentlich dazu da sein, die Rechtsordnung zu schützen und nicht nur Polizisten, wenn sie glauben, dass sie angegriffen werden. Das finde ich unsäglich, dass die Gewerkschaften dafür gesorgt haben, dass Polizisten darüber entscheiden können, wann sie ihre Bodycam anstellen, und das tun sie nur, wenn sie selbst angegriffen werden. Da muss man deutlich nachlegen.
Wäre das für Sie ein gutes Mittel, mehr Einsatz von Bodycams, Frau Szabo, um die Polizeiarbeit besser dokumentieren zu können?
Ich denke auf jeden Fall, dass wenn es Bodycams gibt, dann sollten die einzelnen Polizisten nicht die Möglichkeit haben, sie einfach ein- oder auszustellen, je nach persönlichem Ermessen. Aber für mich ist gar nicht so relevant, jetzt konkrete Handlungsempfehlungen an die Polizeiarbeit zu geben. Ich glaube, das interessiert auch nicht wirklich irgendjemanden, was ich dazu zu sagen habe, sondern eher, was so das gesellschaftliche, der gesellschaftliche Umgang mit der Polizei ist und der gesellschaftliche Umgang mit Betroffenen. Also zum Beispiel Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, dass es da vielleicht für die Menschen drumherum nicht der beste Schritt ist, sofort die Polizei zu rufen, sondern zum Beispiel den psychosozialen Notdienst, oder dass es irgendwie eine andere Art von Handhabe gibt, dass man zum Beispiel bei Erste-Hilfe-Kursen lernt, wie man Menschen akut erstmal beruhigen kann und so weiter. Also dass die Polizei zu rufen ein besonderer Eskalationsschritt ist, der für die Person, um die es geht, möglicherweise tödlich enden kann. Und ich würde mir da eher einen anderen gesellschaftlichen Umgang wünschen mit Menschen, von denen man vielleicht erstmal unmittelbar Angst hat, was nachvollziehbar ist, insbesondere wenn die Person irgendwie möglicherweise ein Messer gezückt hat oder sowas. Aber ich denke, es gibt da besseren Umgang, als sofort einfach die Polizei zu rufen.
Herr Wendt, sehen Sie bei der Polizei Ansatzpunkte in der Ausbildung, in den Arbeitsabläufen, an den Strukturen, wo man etwas verändern kann, damit diskriminierende oder rassistische Vorfälle weniger vorkommen?
Nicht nur solche nicht, sondern auch andere nicht. Und wenn Sie mir erlauben, sage ich vorher gerne noch mal was zu den Bodycams. Das haben die Hauptpersonalräte genauso entwickelt, weil sie, und das müssen sie für sich in Anspruch nehmen, auch diese Personalvertretungen, das sind nämlich Berufsvertretungen, die die Interessen der Beschäftigten vertreten und deren Persönlichkeitsrechte, die es übrigens gibt und die es ausschließt, dass hier eine permanente Verhaltens- und Arbeitskontrolle stattfindet. Und deshalb wird es entweder so bleiben, wie es ist, oder die Bodycams werden wieder abgeschafft. Das dazu. Aber an einer Stelle würde ich Herrn Bär dann zum Abschluss dann doch noch ausdrücklich zustimmen. Es gibt eine Menge von Möglichkeiten. Und dass die Studie, von der Sie gesprochen haben, die sogenannte Megavo-Studie, hat da ja auch vieles bereitgehalten, beispielsweise Reflexionsräume zu schaffen. Wunderbar, was da alle die interkulturellen Kompetenzen zu stärken, was wir übrigens schon machen, die Trainings zu verbessern und vor allen Dingen viel mehr zu trainieren und vieles andere mehr. Und das sind alles Forderungen. Ich habe da null Erkenntnisgewinn gehabt. Die stehen im Programm der Deutschen Polizeigewerkschaft schon seit über 30 Jahren. Das ist alles nichts Neues. Aber, und darauf hat die Studie ja auch hingewiesen, dazu braucht es schlicht mehr Personal, dazu braucht es mehr Geld, um in den Ausbildungseinrichtungen diese differenzierten Trainings überhaupt einzurichten. Wir brauchen mehr Personal in den Ausbildungseinrichtungen, mehr Fortbildung und die genügenden Möglichkeiten, das dann tatsächlich auch zu machen. Ohne mehr Personal ist das nicht zu schaffen, weil mit diesen ganzen Vorschlägen kann man mal bitte in einen Abschnitt in Berlin hineingehen oder in die Bereitschaftspolizei, die gar nicht mehr auskommt. Wenn man dann sagt, so eine Dienstgruppe macht jetzt beispielsweise mal eine Woche lang eine Hospitation in einer Asylbewerberunterkunft, dann sage ich, ja klar, können die das machen, gerne können die das machen, aber wer macht dann in dieser Woche die Arbeit? Diese Frage muss man dann auch beantworten, und diese Frage beantwortet leider die Studie nicht. Das müssen dann die Gewerkschaften wieder machen.
Herr Berg, gibt es da gute Ideen, aber keine Ressourcen?
Naja, also auch das kennen wir ja. Die allgemeine Problemlösung im gewerkschaftlichen Kontext ist immer mehr Personal, mehr Geld, mehr Kompetenzen. In Wirklichkeit ist es natürlich ganz anders, dass es eine Prioritätenfrage ist, wo ich meine Einsatzkräfte einsetze, an welchen Stellen ich meine Einsatzkräfte einsetze und wo nicht. Und wir wissen eines, mehr Polizei bringt überhaupt nicht mehr Sicherheit. Das ist eine naive Rechnung. Die versickern irgendwo, die Stellen. Es wird neue Probleme geben. Also das quantitativ zu bemessen, mehr Personal einzustellen, das ist schon ein ewiger Wunsch der Polizei. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es hat sich immer gezeigt, dass dieser Wunsch nie erfüllt wird. Solange es Polizei geben wird, wird sie immer an bestimmten Stellen, ich sage an bestimmten Stellen, unter Personalmangel klagen. Und diese bestimmten Stellen sind in der Regel ziemlich weit unten. Wach- und Wechseldienst, bei der Bereitschaftspolizei auch, bei Einsatzlagen. Und sie sind nicht in den Ordonnanzdiensten oder in den Projekten und so weiter. Da gibt es Personal. Und es ist lediglich eine Entscheidung des Polizeiverantwortlichen, wo er sein Personal einsetzt. Mehr Personal wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben.
Aber Herr Bär, wenn ich Herrn Wendt richtig verstanden habe, dann meinte er mehr Personal, damit Luft ist für zum Beispiel die Teilnahme an interkulturellen Trainings.
Ja, natürlich, aber diese Luft, die existiert jetzt schon, wenn man bestimmte strukturelle Entscheidungen trifft. Man könnte sich zum Beispiel die Curricula in den Hochschulen anschauen, die vollgestopft sind mit Rechtswissen und mit Verwaltungswissen und mit anderen Geschichten. Da könnte man Entscheidungen treffen, zu sagen, da specken wir was ab und da bauen wir was anderes drauf. Natürlich kann man auch, es wurden nach dem G20-Gipfel sofort neue Einsatzteams gebildet in der Hamburger Polizei, weil man davon ausgeht, wir brauchen jetzt ein Höheninterventionsteam. Das war innerhalb von wenigen Wochen entschieden. So, das meine ich mit Prioritätenveränderung. Es wurden sofort die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten erhöht. Alles, was sozusagen in die martialische Ausrüstung der Polizei nötig gesehen wurde, wurde erhöht. Nur das Reflexionsniveau wurde nicht erhöht.
Ja, aber Herr Wendt hat ja gerade darauf angespielt, ne? Hospitanzen in einer Asylbewerberunterkunft oder interkulturelle Trainings. Könnte das was bringen, Frau Szabo?
Ich halte das nicht für sinnvoll, weil ich Rassismus nicht für ein Problem von kultureller Verständigung halte. Deswegen finde ich es auch absurd, dort mit kulturellen, interkulturellen Angeboten zu antworten, auch Hospitationen und Asylbewerberunterkünften. Also das sind Orte, wo Asylbewerber wohnen. Das sind keine Menschen, an denen sich die Polizei anlernen kann, irgendwie mit Menschen aus anderen Kulturen umzugehen, sondern das Problem ist Rassismus. Das Problem ist Obdachlosenfeindlichkeit, Moslemfeindlichkeit und so weiter. Also diese menschenfeindlichen Einstellungen, die in der Studie zum Beispiel festgestellt wurden. Und das sind Probleme, die etwas mit dem Weltbild der Leute zu tun haben, mit der Einstellung. Das ist eine politische Einstellung, die diese Leute haben und nicht ein Unwissen darüber, wie andere Kulturen gerne essen zum Beispiel. Deswegen finde ich die Vorstellung davon, dass man irgendwie mehr Personal zur Verfügung stellt, damit diese Menschen sich dann an anderen Menschen irgendwie anlernen können, ehrlich gesagt absurd. Meine Antwort wäre auch tatsächlich nicht mehr Ressourcen Richtung Polizei, sondern eher Richtung weniger Ressourcen Richtung Polizei. Also die in den letzten Jahren, das können wir in Berlin beobachten, das können wir in den anderen Bundesländern auch beobachten, gab es eine immer weitere Ausweitung der Kompetenzen der Polizei. Das heißt, es wird total viel Polizei eingesetzt in Bereichen, wo es gar nicht sinnvoll oder notwendig wäre. Das Beispiel aus Dortmund, über das wir gerade gesprochen haben, ist zum Beispiel ein Zusammenhang, in dem ich sage, es ist gar nicht sinnvoll, da mit der Polizei ranzugehen. Es gibt zahlreiche andere Fälle, bei denen man das auch sagen kann. Und ich würde sagen, eine sinnvolle Antwort darauf wäre eher, gesellschaftliche Bereiche auszuweiten, in denen man eben nicht mit dem Gewaltmonopol reingeht, sondern eher über soziale Maßnahmen und so weiter schaut, dass man eher präventiv arbeitet und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem, das hängt nicht nur mit der Polizei als Institution zusammen, da steckt ja ein ganzer Rahmen dahinter. Also die Polizei ist ja nur ausführend. Das heißt, es gibt einen ganzen juristischen Rahmen, der irgendwie Rahmen schafft von Kriminalisierung zum Beispiel, in denen innerhalb dessen agiert die Polizei ja nur. Deswegen würde ich da auch ein bisschen Verantwortung auf eine andere Ebene heben und eher gucken, dass man ein generelles gesellschaftliches und politisches Umdenken anstößt darüber, welchen Platz die Polizei eigentlich in dieser Gesellschaft hat und haben sollte.
Aber mit diese Leute sind dann wieder die Polizei, und zwar pauschal gemeint. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen. Und wenn gefährliche
es geht um die Polizei als Institution, klar, es
Dingen,
ist eine Institution.
Von anderen Dingen, ja, das sind diese Leute. Und wenn gefährliche Einsätze demnächst von anderen Leuten erledigt werden sollen, sind die herzlich dazu eingeladen, dann fahren wir wieder zur Verkehrskontrolle. Machen wir gerne.
Herr Bär, diese interkulturellen Trainings oder Besuche in Asylbewerberunterkünften, was Herr Wendt angesprochen hat, um die Polizei besser zu trainieren. Was halten Sie davon?
Naja, ebenso wenig wie meine Vorrednerin, weil damit Techniken vermittelt werden, so getan wird, als könne man durch das Anschauen und durch den Kontakt mit Menschen jetzt neu agieren. Es ist tatsächlich so, dass natürlich, es fällt einem als erstes ein, man muss die mehr belehren und unterrichten und dann wird schon was hängen bleiben. Es ist eine Frage der Haltungsveränderung. Und das ist eine Frage, der tatsächlich eine kulturelle Frage der Organisation, wie ich mit Minderheiten umgehe, wie ich mit Ressentiments umgehe, wie ich Rassismus zum Beispiel als Thema überhaupt erkenne. Es geht ja gar nicht darum, Rassismus frei zu sein, sondern zumindest Rassismus kritisch. Dass man nicht ohne, sozusagen ohne Vorwarnung in Situationen gerät, in denen man dann rassistisch oder diskriminierend handelt. Deswegen halte ich zum Beispiel die Studie, die aus Niedersachsen gerade veröffentlicht wurde, über Diskriminierungsrisiken für viel, viel erkenntnisreicher und erkenntnisfördernder, weil dort gesagt wird, es gibt bestimmte Dispositionen in der polizeilichen Arbeit, in der Alltagsarbeit, unterschieden nach Schutzpolizei, nach Kriminalpolizei, nach Bereitschaftspolizei, in die Menschen geraten können. Es gibt Situationen, es gibt Vorurteilsstrukturen, die unabhängig vom Einzelnen existieren, die der Einzelne aber, wenn er in die Situation gerät, durchaus sehen kann. Also Awareness ist hier das Zauberwort, sozusagen die Aufmerksamkeit dafür, dass das passieren kann. Das müssten wir unterrichten und vorleben vor allen Dingen. Es müsste in die Alltagspraxis einfließen können, dass man hier sozusagen Stoppschilder zeigt, bevor man in solche Situationen kommt. Natürlich ist die Polizei eine besondere Organisation, die meistens auch in den Fällen kommt, in denen andere schon nicht mehr agieren können. Das ist so. Wenn ein Mensch mit einem Messer auf der Straße rumläuft, halte ich auch vom psychosozialen Dienst nicht so ganz viel. Der ist dann schon aus. In der Regel sind die schon drüber. Aber man könnte natürlich das Bewusstsein der Polizei stärken, insgesamt auch die Situation anzuschauen, in dem es eben nicht diese Worst-Case-Situation ist. Es ist immer das Lieblingsbeispiel für aller Polizeivertreter zu sagen, wir sind die, die als letzte Instanz alle retten. Ja, und das ist nicht ganz zutreffend. Und ich glaube, der Blick müsste sich hier weiten, dass die Polizei vor allen Dingen auch zwar keine Sozialarbeit ist, aber sozialwache Menschen braucht, die unabhängig von der Anzahl der Fortbildungsstunden und der Hospitationsstunden in Heimen ihre Arbeit gut macht. Ich würde vor allen Dingen, ich habe einen sehr pragmatischen Vorschlag nach Dortmund gemacht, geben Sie Polizeibeamten die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang in einer psychiatrischen Einrichtung zu beobachten, wie man mit Patienten umgeht, die in einen Schockzustand geraten, die in einen kritischen Zustand geraten. Wie gehen die mit den Leuten um? Dann könnte man lernen. Dann könnte der zurückkommen nach einem halben Jahr oder nach 9 Monaten und als Multiplikator in der Polizei wirken und sagen, lasst mich vielleicht mal euch beraten, wie wir mit solchen Situationen besser sind. Das ist ein sehr pragmatischer, das kostet nicht kostet keine Million. Das könnte man machen, wenn man wollte. Ich merke vielmehr, dass die Polizei das gar nicht will, sich nämlich aus der Tradition woanders hinzubewegen. Ich habe immer wieder in meinen Begegnungen mit Polizei den Eindruck gewonnen, dass es nach dem Motto geht, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ganz zum Schluss war das der pragmatische Hinweis an die Polizei, auch mal in der Psychiatrie zu gucken, sich zu schulen im Umgang mit problematischen Menschen. Frau Szabo, was wäre zum Schluss kurz Ihr Ratschlag an die Polizei, damit weniger Diskriminierung und Rassismus passiert?
Ich meinte ja vorhin schon, dass ich gar nicht so meinen Platz darin sehe, Ratschläge an die Polizei zu geben, sondern eher so einen allgemeinen Ratschlag an so eine Gesamtgesellschaft oder an den Diskurs über Polizei, nochmal mehr Perspektive zu lenken auf Menschen, die tatsächlich betroffen sind von diesen Strukturen. Also Menschen, die von Polizeigewalt oder diskriminierendem Polizeiverhalten betroffen sind und da genauer hinzuschauen.
Herr Wendt, was würden Sie verbessern bei der Polizei?
Also ich würde gerne die Möglichkeiten nutzen, alles andere als die herkömmliche Polizeiarbeit, also Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu machen und Polizeiarbeit zu reflektieren. Übrigens das Thema Supervision, das in anderen Bereichen zum Berufsalltag gehört, gibt es in der Polizei so gut wie nicht, wird auch in der Studie vorgeschlagen. Im DPG, im Programm der Deutschen Polizeigewerkschaft, auch seit über 30 Jahren vorhanden, ist also alles nichts Neues. Die Polizei ist und bleibt die größte Menschenrechtsorganisation in Deutschland, und zwar an 365 Tagen im Jahr, auch dann, wenn andere längst im Bett liegen.
Das war zum Schluss Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Kopfschütteln dazu bei BAFTA Szabo. Und zu Gast war auch noch der Kriminologe Raphael Bär in diesem Wortwechsel, in dem wir darüber diskutiert haben, wie demokratiefest ist unsere Polizei. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie bei uns waren. Und auch Ihnen danke fürs Zuhören.